Ich bin Marius, ich bin Doktorand am Institut für Neuro- und Bioinformatik hier an der Uni und ich möchte was über neuronale Netze erzählen. Oft, wenn über neuronale Netze gesprochen wird, wird entweder von den Grundlagen angefangen, dann ist man halt erstmal bei einer Low-Level-Perspektive, was halt normalerweise dann zur Folge hat, dass man nicht unbedingt gleich das große Ganze im Blick hat. Und die andere Perspektive, die sonst oft beleuchtet wird, ist die, wo eigentlich nur die Phänomene betrachtet werden, nicht weiter darauf eingegangen wird, wie dies überhaupt erreicht wird. Und in diesem Vortrag möchte ich ein bisschen versuchen, ein Mittelding dazwischen zu finden, sodass man keinerlei Grundlagenkenntnisse dafür braucht, aber zumindest ein grundlegendes Verständnis dafür hat, wie das erreicht werden kann, dass die neuronale Netze überhaupt irgendwas Sinnvolles tun. Kurzer Disclaimer, deswegen auch für alle, die schon damit zu tun hatten, ich werde auf alle Details verzichten, die nicht notwendig sind für die Bildung der Intuition und dementsprechend werden natürlich auch an einigen Ecken eigentlich notwendige Details fehlen, die aber nur für das Technische notwendig sind, nicht für das Verständnis der eigentlichen Sache. Ich möchte damit anfangen. Das ist ein Synthesizer und stellt euch mal vor, ihr werdet in einen Raum gesetzt und man gibt euch einen Synthesizer und die meisten werden wahrscheinlich nicht unbedingt wissen, was im Inneren davon abläuft. Vielleicht hatte man mit sowas schon mal zu tun, aber die grundlegende Herangehensweise wird wahrscheinlich eher sein, dass man auf Tasten drückt und anfängt an den Knöpfen rumzuspielen und dann hört sich gut an, hört sich nicht gut an. Und was man dann wahrscheinlich macht, ist, dass man von Knopf zu Knopf geht, ein bisschen dran dreht, merkt, es wird besser, dann geht man vielleicht zum nächsten Knopf oder man merkt, es wird schlechter, dann dreht man vielleicht lieber in die andere Richtung wieder. Das heißt, wir haben eine Eingabe, die wir beeinflussen können. Wir haben eine akustische Ausgabe und das Tonbild können wir halt mit den Knöpfen verändern, ohne dass wir wissen müssen, was im Inneren von diesem Gerät passiert. Weil wir haben quasi einen Algorithmus als Blackbox, der das eigentliche Tonsignal dann erzeugt. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen schematisch darzustellen. In grün halt die Eingabe, in gelb quasi die Blackbox, die wir aber durchaus beeinflussen können, wo wir die Parameter haben, auf die wir Einfluss haben. Wir kriegen halt in Rot eine Ausgabe, die wir dann in Blau, unser Gehirn, unser persönliches Empfinden, bewerten. Und die Bewertung, die am Ende rauskommt, die versuchen wir natürlich möglichst gut zu machen, weil wir versuchen, dass es für uns gut klingt, was wir da was wir einstellen. Das ist eigentlich schon ziemlich nah an dem, wie man tatsächlich bei künstlichen neuronalen Netzen so ein neuronales Netz verwendet bzw. trainiert. Hier nochmal die einzelnen Elemente von der Pipeline dargestellt. Und das ist halt wirklich wichtig beim zweiten Punkt, nochmal hervorzuheben, das, was im Inneren von dieser Blackbox passiert, ist für uns nicht von Bedeutung, um damit umgehen zu können. Es reicht, wenn wir wissen, wir haben ganz viele Parameter, an denen wir drehen können und wir haben eine Bewertungsfunktion und wir können durch Drehen an den Parametern halt dafür sorgen, dass die Bewertung besser wird. Und insofern können wir eine Verbesserung erreichen, ohne dass wir das System komplett kennen müssen oder verstehen müssen. Wenn man das jetzt überträgt auf ein neuronales Netz, in grün wie oben auch, haben wir eine Eingabe, die wird jetzt in diesen Haufen von Neuronen reingegeben. Im Fall von dem neuronalen Netz sind jetzt die ganzen kleinen Regler nicht Parameter von einem Algorithmus in dem Sinne wie oben, dass wir einen festen Algorithmus haben, sondern hier ist es die Stärke der synaptischen Verbindung. Wie oben auch ist es eigentlich nicht von Bedeutung, ist es nicht wichtig, dass wir verstehen, was im Inneren von diesem Haufen von Neuronen passiert, weil wir trotzdem das Verhalten von dem ganzen Ding verbessern können, solange wir für die Ausgabe eine Bewertung machen können. Und mit kleinen Änderungen dieser Parameter, dieser synaptischen Verbindung erreichen können, dass diese Ausgabe verbessert wird. Wir hatten hier zum Beispiel ein Beispiel, wo wir Bilder in ein neuronales Netz geben und wir wollen unterscheiden, ist jetzt auf dem Bild eine Katze oder ein Hund oder ein Leguan zu sehen. Wenn man so ein neuronales Netz erstmal darauf anwendet, das hat am Anfang natürlich irgendwelche zufälligen Verbindungen zwischen den Neuronen, da wird erstmal nichts Sinnvolles bei rauskommen. Aber dadurch, dass wir immer Stück für Stück an den einzelnen synaptischen Verbindungen drehen, so dass es halt immer besser die Bewertung am Ende ist, können wir da erreichen, dass dieses neuronale Netz immer besser und besser wird, uns die gewünschte Ausgabe zu erzeugen. Wenn wir das nur für ein einzelnes Bild machen würden, dann würde das neuronale Netz wahrscheinlich super rad daran werden, für dieses eine Bild uns die Ausgabe zu erzeugen, die wir wollten. Aber das bringt uns natürlich noch nicht viel weiter, weil wenn wir dann ein anderes Bild reingeben würden, würde wahrscheinlich nichts Sinnvolles rauskommen. Was man aber in der Praxis machen kann, ist, dass man dann halt 1 Million verschiedene Bilder nimmt. Und wir verwenden jetzt nicht nur ein Bild und optimieren für dieses eine Bild, sondern wir wechseln ständig, welches Bild wir als Eingabe verwenden. Und jedes Mal, wenn wir ein neues Bild reingegeben haben, drehen wir wieder ein Stückchen an den Parametern. Und dadurch, dass wir ganz viele verschiedene Eingaben haben, über die wir immer diese Optimierung machen, erreichen wir es, dass diese Bewertung, dass die Ausgabe, die rauskommt, tatsächlich eine Klassifikation erreichen kann, die auch für Bilder funktioniert, die nicht in dieser Trainingsmenge vorhanden sind. Das heißt, damit kann das neuronale Netz tatsächlich es schaffen, in der Eingabe Dinge zu finden, die darauf schließen lassen, dass es eine Katze ist, die nicht unbedingt schon in der Trainingsmenge enthalten sein müssen. Also auch neue Katzenbilder können dann damit erkannt werden. Und diese Pipeline, dass wir am Anfang eine Eingabe, dann halt unser neuronales Netz als Blackbox, an dem wir irgendwie rumschrauben können, dann eine Ausgabe und eine Bewertungsfunktion haben, das werden wir jetzt gleich bei den weiteren Schritten immer wieder haben. Also das ist quasi die grundlegendste Anwendung von so einem neuronalen Netz. Und was ich an dieser Stelle auch nochmal hervorheben will, ist, dass das neuronale Netz von sich aus nicht lernt, sondern dass das neuronale Netz lernt, wird nur dadurch erreicht, dass wir von außen an diesen synaptischen Verbindungen schrauben, nämlich immer anhand dessen, ob jetzt die Bewertung am Ende besser oder schlechter geworden ist. Und was natürlich auch noch hervorgehoben werden sollte, ist, sofern wir diese Bewertung berechnen können, ist dafür keinerlei Intelligenz notwendig. Wir müssen eigentlich nur gucken, ist die Zahl am Ende größer oder kleiner geworden. Und das können wir natürlich auch im Computerprogramm machen lassen. Und das ist eben genau der Knackpunkt, warum wir tatsächlich ein Computerprogramm auch was lernen lassen können. Weil wenn man klassisch an Computerprogramme denkt, dann fühlt sich erstmal intuitiv eher so an, dass das ist ja nur eine Maschine, wie soll eine Maschine überhaupt was lernen können? Und das ist halt der direkteste Weg, sowas zu beschreiben, wie das Lernverhalten überhaupt da reinkommt. Wir haben jetzt hiermit eine Maschine, die klassifizieren kann, eine Pipeline, die klassifizieren kann. Aber vielleicht wollen wir mit neuronalen Netzen noch was ganz anderes machen als klassifizieren. Was ist zum Beispiel, wenn wir jetzt ein neuronales Netz dazu bringen wollen, für uns neue Bilder zu erzeugen? Wir wollen neue Bilder von Katzenhunden, Leguanen oder sonst was. Wir haben eine Pipeline, die wir jetzt umfunktionieren wollen, eben solche Bilder für uns zu erzeugen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Bewertungsfunktion, die uns sagt für eine Netzwerkausgabe, ob das jetzt ein natürlich aussehendes Bild ist. Wenn wir so eine Bewertungsfunktion haben, können wir wieder einfach an den Gewichten von dem Netz drehen, an den synaptischen Verbindungen und so schrittweise wieder dafür sorgen, dass die Ausgaben von dem Netz möglichst gut diese Bewertungsfunktion zufriedenstellen. Eingabe in dem Fall ist normalerweise immer eine Menge von Zufallszahlen, damit man halt nicht nur ein einzelnes Bild erzeugen kann, sondern wir wollen ja eine Vielzahl von Katzenhunden und Leguanen erzeugen können. Deswegen vorne die Zufallseingabe. Der Knackpunkt ist jetzt halt, wie kriegen wir eine Bewertungsfunktion, die uns sagt, ist die Ausgabe jetzt ein natürliches Bild oder nicht? Und für den Menschen, für uns selbst ist sowas extrem schwer zu definieren. Was man jetzt aber machen kann, ist, dass wir das vielleicht ein bisschen umformulieren, dass wir nicht fragen, sieht das Bild natürlich aus oder nicht, sondern wir versuchen, uns eine Bewertung geben zu lassen, ist das erzeugte Bild unterscheidbar von echten Fotos. Das heißt, für diese Bewertungsfunktion nehmen wir jetzt den Klassifikator, den wir eben hatten, und wir zeigen ihm mal echte Fotos und mal Fotos, die oben von dem anderen Netz erzeugt wurden. Und als gewünschtes Ergebnis geben wir mal vor, wenn es ein echtes Foto war, soll er halt die Echtheit, eine Echtheit von 1 ausgeben. Und wenn es ein künstlich erzeugtes Foto war, dann soll er eine Echtheit von 0 ausgeben. Das heißt, wir haben als Bewertungsfunktion ein eigenes neuronales Netz, das wir schrittweise trainieren können, halt echte von gefälschten Bildern zu unterscheiden. Und wir haben oben ein Netz, das neue gefälschte Bilder erzeugen soll. am Anfang, wenn das erste Netz natürlich noch keine guten Bilder erzeugen kann, dann ist es unten für die bewertende Funktion für das untere Netz natürlich sehr leicht, das zu unterscheiden. Ob das jetzt Rauschen oder ein echtes Bild ist, ist halt ein Riesenunterschied. Aber jedes Mal, wenn der Bewerter weiter trainiert wurde, kann natürlich das obere Netz wieder darauf trainiert werden, das untere Netz besser zu täuschen. Das heißt, wir haben quasi ein evolutionäres Wettrüsten, wo das eine Netzwerk versucht, möglichst gut zu unterscheiden, ist das jetzt ein echtes oder ein gefälschtes Bild. Und das andere Netz versucht, den Bewerter zu täuschen, dass der denkt, es wäre ein echtes Bild. Und auf diese Weise können wir es tatsächlich dann erreichen, dass das erste Netz uns Bilder erzeugt, die möglichst schwer zu unterscheiden sind von echten Fotos. Und damit ist man inzwischen schon so weit, dass da sehr plausibel aussehende Fotos rauskommen. Das sind jetzt alles Beispiele für künstlich erzeugte Fotos. Und ich kann die Webseite nur empfehlen, wenn man sich mal mehr davon angucken möchte. Da ist eine ganze Reihe davon hochgeladen. Das ist der Ansatz, mit dem man auch neue Daten gut generieren kann. Dazu sei aber gesagt, für Fotos geht das ganz gut, für künstlichere Daten, also für medizinische Daten zum Beispiel, ist es im Moment noch relativ schwer, realistische Ergebnisse zu erreichen. Was ist, wenn wir jetzt nicht nur neue Bilder erzeugen wollen, sondern wir wollen ein existierendes Bild verändern? Wir wollen jetzt aus Pferden Zebras machen. Wir wollen aber, dass das restliche Motiv gleich bleibt. Das heißt, wir bräuchten eine Bewertungsfunktion, die zum einen sagt, ist das, was da rausgekommen ist, ein realistisches Zebrabild? Und zum anderen muss die Bewertungsfunktion uns sagen, ist das Motiv noch möglichst gut, enthält das Motiv noch möglichst viel Information vom Original? Weil wir das Motiv selbst nicht verändern wollen, sondern nur da drin das Pferd durch ein Zebra quasi ersetzen wollen. Für den ersten Teil, ob das jetzt ein natürliches Zebrabild ist, da können wir natürlich wieder den Diskriminator von eben nehmen, also wieder einen Klassifikator, der darauf trainiert wurde, zu unterscheiden, ob das jetzt ein echtes Zebrabild ist oder ein gefaktes. Der zweite Teil, den kriegen wir so nicht geschenkt, sondern da brauchen wir wieder ein Hilfsmittel. Da gab es jetzt vor einiger Zeit eine Veröffentlichung, da hat man ein zusätzliches neuronales Netz noch genommen, das einem quasi wieder das Zebrabild in ein Pferdebild umwandeln soll. Dieses zweite Netz, also der Pferdifizierer, hat natürlich nur Zugriff auf die Informationen, die in diesem künstlichen Zebrabild enthalten sind. So dass wenn das Ergebnis von diesem Pferdifizierer wieder möglichst nah am ursprünglichen Bild sein soll, zwangsweise auch das erste Netz dazu gebracht werden muss, möglichst viel von den Originalinformationen zu erhalten. Das heißt, wir haben jetzt zwei Beiträge zu dieser Bewertungsfunktion. Einmal den Diskriminator, das ist halt wieder ein Klassifikator wie im Beispiel davor. Und als zusätzlichen Beitrag haben wir halt diesen Unterschied zwischen dem hin- und rücktransformierten Bild und dem ursprünglichen, damit die möglichst ähnlich sind. Und wenn wir das machen, dann schafft man das tatsächlich schon, relativ coole Ergebnisse hinzukriegen. Wir können das natürlich in weitere Richtungen machen. Wir können nicht nur aus Pferden Zebras machen, sondern auch in die andere Richtung. Und das lässt sich auch auf eine ganze Vielzahl von Klassen anwenden. Zum Beispiel halt auch, um erst eine Landschaftsaufnahme zwischen Sommer und Winter hin und her transformieren zu lassen. Oder auch aus einem echten Foto eher ein gemalt aussehendes Foto von einem bestimmten Künstler zu machen. Oder auch ein Gemälde vielleicht so umzuwandeln, dass es eher wie ein echtes Foto aussieht. Wir sind bisher nur auf Bildverarbeitung eingegangen. Was aber auch ein großes Anwendungsgebiet ist, ist die Sprachverarbeitung. Und da ist eine sehr verbreitete Anwendung, dass man einen Anfang von einem Text nimmt und den als Eingabe für das neuronale Netz gibt. Und das neuronale Netz soll jetzt eine Bewertung über alle Wörter im Wörterbuch einem geben und vorhersagen, was ist das wahrscheinlichste nächste Wort. Wir kennen natürlich den Text, wir wissen, wie er weitergeht. Insofern wissen wir auch, was das tatsächliche nächste Wort ist. Haben damit wieder das gewünschte Ergebnis und können dann einfach wieder den Fehler berechnen, wie gut die Vorhersage ist. Und darüber können wir dann natürlich auch wieder vorne an den Gewichten drehen, bis es möglichst gut passt. Und das natürlich auch wieder für möglichst viele verschiedene Texte. Und auf die Weise können wir das nächste Wort vorhersagen, können natürlich das dann an den bisherige Präfix anhängen und damit dann das übernächste Wort vorhersagen, das dann auch wieder anhängen und so die Kette quasi immer weiterbilden und können so komplette Texte erzeugen lassen. Und alles, was wir ihm halt geben müssen, ist ein Anfang, mit dem das Netz arbeiten soll. Und das ist inzwischen schon ins Extrem getrieben worden. Teilweise arbeitet man jetzt schon mit 60 GB an Textdaten. Für Bilder ist 60 GB vielleicht nicht unbedingt viel oder für Videos, aber 60 GB an Textdaten ist schon eine ganze Menge. Und da gab es inzwischen auch schon Erzeugnisse, die sehr realistisch klingen. Für alle, die sich fragen, was ein Quokka ist, das ist ein Quokka. Ich habe noch gleich einen Ausschnitt von dem Text mitgebracht, der bei der letzten Veröffentlichung große Runde gemacht hat. Wenn ihr euch mal den ganzen Text durchlesen wollt, ich habe noch die Webadresse angeführt. Es ist schon sehr bemerkenswert, wie unten in dem erzeugten Text später auch noch auf Details eingegangen wird, auf die man eigentlich nur eingehen kann, wenn man den Kontext kennt, was in den Anden so zu finden ist. Also es wird tatsächlich dann noch näher auf Dinge eingegangen, die offensichtlich aus dem Wikipedia-Text über die Anden stammen, die aber schon mit anderen Teilen des Vorgabetextes in Beziehung gesetzt wurden. Also kann ich nur empfehlen, mal so komplett durchzulesen, wenn einen das interessiert. Bisher haben wir die neuronalen Netze nur als Blackbox behandelt. Das heißt, die eigentliche Architektur, wie die Neuronen da drin miteinander verbunden sind, das haben wir bisher noch gar nicht berücksichtigt. Bei der Bildverarbeitung haben wir aber in der Regel eine Architektur, die motiviert wurde durch das, was wir im menschlichen Gehirn, im visuellen Kortex finden. Und das hat ein paar interessante Implikationen. Wenn wir jetzt so ein neuronales Netz nehmen, das eben am visuellen Kortex inspiriert ist und wir sorgen jetzt dafür, dass es als Ausgabe genau dieses Bild erzeugen soll. Das heißt, wir passen wieder schrittweise die Gewichte an, sorgen dafür, dass hinten der Fehler möglichst klein wird. Dann kommen wir natürlich früher oder später bei genau dem Bild an, aber wir können uns während diese Anpassungen gemacht werden regelmäßig angucken, was ist denn der bisherige Stand, wie sieht es im Moment aus. Am Anfang haben wir natürlich ein Rauschen oder irgendwas, was mit dem Bild noch gar nichts zu tun hat, aber im Verlauf, man bekommt halt zuerst eine unscharfe Version und je länger man das trainiert, desto schärfer wird es. Was man dabei allerdings beobachten kann, ist die Eingabe, also das Bild, was wir ihm quasi als Zielbild vorgeben. Das wurde in diesem Fall gewählt als ein JPEG, was Kompressionsartefakte hat. Das ist unten einmal gezeigt, da haben wir diese Klötzchenbildung. Wenn wir nochmal uns genauer angucken, wie das bei 2400 oder bei 50.000 Lernschritten aussieht, dann stellen wir fest, dass bei 2400 Lernschritten zwar schon das Motiv rekonstruiert wurde, aber diese Artefakte noch gar nicht da sind. Das heißt, das neuronale Netz tut sich leichter damit, das eigentliche Motiv zu erfassen, als die Störsignale, die noch mit drin sind. Und das spricht natürlich dafür, warum die Evolution in unserem Gehirn die Architektur so gewählt hat, wie sie gewählt ist, dass sie möglichst gut geeignet ist, das eigentliche natürliche Motiv besser zu erfassen. Und das, was wir so in der Natur ja nicht so sehen, dass wir irgendwo ein Rauschen oder Artefakte im Bild haben, das ist auch was dann nur schwerer mit reingebracht werden kann in die Verarbeitung in dem neuronalen Netz. Und den Effekt können wir uns natürlich auch zunutze machen. Das heißt, wir könnten genau das machen, um aus einem artefaktbehafteten Bild eins mit weniger Artefakten zu machen oder auch das Rauschen aus Bildern rauszubekommen. Ich habe hier mal ein paar Anwendungsbeispiele. Das mit dem Entfernen von Artefakten hatte ich ja schon beschrieben. Wir können aber auch aus einem Bild Teile rausschneiden und können sagen, dass wir für die Bewertung, dass das, was rauskommt aus dem Netz, möglichst nah am Original sein soll. Nur für die Bildausschnitte gilt, die nicht rausgeschnitten wurden. Und alles andere, da kann das Netz selbst frei wählen, was es da einfügt. Und der eigentliche Inhalt, der da eingefügt wird von dem Netz, der ist natürlich wieder davon abhängig, was dem Netz am leichtesten fällt, da einzufügen, so dass es für die umliegenden Neuronen kein zu großer Aufwand ist, abzuweichen von dem, was schon drumherum bekannt ist. Und interessanterweise sind das echt plausible Ergebnisse, die dabei rauskommen. Also wenn man gerade bei dem Bibliotheksbeispiel sich das mal anguckt, es ist jetzt zumindest bei der kleinen Version schwer zu erkennen, dass da was rausgeschnitten wurde und dass das, was links weiß ist, künstlich aufgefüllt wurde von einem neuronalen Netz. Und was natürlich hier auch noch wichtig zu beachten ist, ist, dass dieses neuronale Netz nicht mit einer Menge von Trainingsdaten trainiert wurde, sondern das Einzige, was dieses neuronale Netz je gesehen hat, war dieses eine Foto mit den ausgeschnittenen Masken. Also im Gegensatz zu vielen anderen Anwendungen mit neuronalen Netzen, wo man sonst eher eine Trainingsmenge hat, wo es dann auf Erfahrungswerten aufbauen kann, ist hier die Rekonstruktion allein aus dem, was in den restlichen Bildbereichen dem Netz präsentiert ist, rekonstruiert worden. Neben dem Auffüllen von rausgeschnittenen Dingen im Bild können wir das auch anwenden, um zum Beispiel ein Bild, nachdem wir es vergrößert haben, mit höherer Auflösung quasi zu rekonstruieren. Was man sonst typischerweise macht, ist eher, dass man interpoliert. Also wenn man die Höhe und Breite von einem Bild verdoppelt, dann haben wir als Zwischenwerte, die wir berechnen müssen. Da können wir dann über kubische Interpolation versuchen, zu grob abzuschätzen, was da sein müsste anhand der Nachbarpixel. Aber in der Praxis kann man sehen, dass wenn man stattdessen die neu erzeugten Pixel genauso einem Netz, wie wir es eben hatten, auffüllen lässt und quasi nur für die schon bekannten Pixel den Fehler berücksichtigt, dass man dann ein besseres Ergebnis kriegt, was viel näher an dem eigentlichen höher aufgelösten Version von dem Bild ist, als wenn man Interpolationsmethoden benutzt. Und das ist vor allem deshalb interessant, weil wir, wie gesagt, immer noch nur auf dem einen Bild arbeiten. Das neuronale Netz arbeitet hier auch wieder nicht mit irgendwelchen Erfahrungswerten, sondern es hat nur die Informationen aus diesem einen Bild zur Verfügung. Und im Gegensatz zu anderen Methoden, mit denen man die Auflösung von so einem Bild erhöhen kann, haben wir hier wenig von Hand als Menschen mit reingebracht, sondern es ist eigentlich durch die Struktur des Netzes selbst gekommen, dass wir diese detaillierteren Feature rekonstruiert kriegen. Links unten nochmal das Beispiel fürs Entrauschen und rechts unten wurde eigentlich das Gleiche gemacht wie oben mit den weißen Bereichen, dass wir quasi von Hand den Text markieren können als rausgeschnitten, nur das drumherum rekonstruieren lassen und das, wo Text war, wieder auffüllen lassen. Und man sieht schon, dass das relativ plausibel aufgefüllt wurde von dem Netz. Wir können jetzt uns noch was anderes mal angucken, wenn wir das Gleiche nochmal machen mit so einem Netz, dass wir zum Beispiel das Koala-Bild rekonstruieren lassen. Wir können während dieses Rekonstruktionsprozesses ja uns nicht nur angucken, wie sieht das Bild jeweils aus nach und nach, während wir an den Reglern drehen, sondern wir können dabei ja auch gucken, wie entwickelt sich diese Bewertung am Ende, wie schnell nimmt der Fehler ab. Wenn wir das einmal für diesen Koala machen, einmal für das Bootsbild und einmal für das Bild, wo beide quasi mit Transparenz übereinandergelegt sind, dann sehen wir, dass für das Übereinandergelegte es länger dauert und viel langsamer diese Bewertung abnimmt, der Fehler abnimmt, als für die natürlich aussehenden Bilder. Den Effekt können wir uns jetzt auch zunutze machen, weil das ja bedeutet, dass wenn wir uns zwei Komponenten suchen, die zusammen diese transparente Überlagerung erzeugen sollen, wir mit den Bildern, mit den neuronalen Netzen, die uns eben diese Bilder erzeugen, sagen können, die Summe soll diese Überlagerung sein, aber die Einzelnen können natürlich wieder den Weg des geringsten Widerstands nehmen, um dahin zu kommen. Wir haben ja eben schon gesehen, es ist leichter für das Netz, den Koala oder dieses Boot einzeln zu erzeugen, als gleich die Überlagerung. Und das hat zur Folge, dass wir damit tatsächlich Bilder erzeugen können, die natürlich aussehen und die in Summe aber wieder diese Überlagerung erzeugen. Das sind jetzt tatsächlich Ergebnisse, was, wenn man wieder den Fehler minimiert, von diesen beiden neuronalen Netzen erzeugt wird. Wenn man nur die Vorgabe macht, dass die Überlagerung eben genau diese Überlagerung, die wir hier sehen, sein soll. Das lässt sich nicht nur auf Transparenz anwenden, sondern wir können stattdessen auch sagen, es sollen binäre Masken sein, dass wir halt das Bild quasi partitionieren in zwei verschiedene Elemente, die zusammen das Gesamtbild ergeben. Und es ist schon bemerkenswert, dass man für so ein Bild tatsächlich dann zwei verschiedene Teilbilder kriegt, wo wir auch als Mensch sagen würden, ja, das macht Sinn, das sind Entitäten in diesem Bild, die eigentlich mit der Umgebung nicht fest verbunden sind, sondern die halt für sich gesondert gesehen werden können. Das heißt, wir haben eine Segmentierung, die auch unserer Intuition entspricht, die aber keinerlei Training erfordert hat. Es gab keinerlei Bedarf daran, dem neuronalen Netz Beispiele dafür zu geben, was in einer Szene dynamisch ist und was statisch ist, sondern das konnte allein anhand von visuellen Merkmalen so konstruiert werden. Das lässt natürlich auch wieder Rückschlüsse auf unser Gehirn zu. Die Tatsache, dass das halt inspiriert ist von unserem visuellen Kortex, lässt schon vermuten oder legt nahe, dass eben die gleichen positiven Effekte auch vielleicht mit reinspielen in die Tatsache, dass wir auch als Neugeborene schon in der Lage sind, zu einem gewissen Grad das, was wir sehen, zu interpretieren, obwohl keinerlei Training bisher erfolgt ist. Also ein Neugeborenes hat ja noch keinerlei Input dazu gehabt, wie das, was es sieht, zu interpretieren ist. Und trotzdem weiß ein Neugeborenes, dass das, was bei den Sehnerven ankommt, nicht nur ein Pixelhaufen ist, sondern dass es halt tatsächlich ein Motiv darstellt und wie eventuell bestimmte Bildmerkmale schon Teil von dem statischen oder der eigentlichen Szenerie drumherum ist und was vielleicht schon herausstechende Merkmale in dem Bild sind. Ich habe noch ein paar weitere Beispiele. Hier kann man sehen, dass die Schrift als eine andere Bildstatistik hat als der Rest, was eben wieder dafür sorgt, dass genau die voneinander getrennt werden. Das heißt, man kann das zum Beispiel dafür verwenden, um Watermarks zu entfernen. Was man dabei im rechten Bild sieht, ist, dass der Streifen von dem V auf dem Trikot noch erhalten bleibt. Was aber auch nicht unbedingt auf den ersten Blick auffällt und was auch irgendwie Sinn ergibt, weil man, wenn man sich das anguckt, natürlich auch das so interpretieren kann, dass das einfach Teil vom Design vom Trikot ist. Insofern ist es schon plausibel, was da erzeugt wird und natürlich ist es, kann das neuronale Netz auch keine Wunder verbringen. Es weiß ja nicht, was Schrift ist. Es hat noch nie ein Konzept von Schrift gelernt. Ich habe auch hier noch ein paar weitere Beispiele mit Watermarks, wo man schon sehen kann, dass es auf den ersten Blick echt gute Trennung von dem eigentlichen Motiv und der Schrift geben kann. Worauf man es halt auch noch anwenden kann, ist wieder die Szenerie von dem, was in der Szene zu sehen ist, zu trennen. Und man kann natürlich wie auch bei dem einfachen Deep Image Prior wieder das, was man quasi rausgeschnitten hat oder was man drumherum weggeschnitten hat, auffüllen lassen. Und dann sieht man, dass das Zebra eigentlich eine Fläche von Zebra ist. Ein anderes Beispiel, was Sie in dem Paper auch noch gezeigt hatten, was auch noch ganz interessant war, ist, dass man so auch zum Beispiel den Nebel über Städten quasi wieder rausrechnen kann und das ohne, dass man irgendwelches Vortraining gebraucht hat. Damit hätte ich die Inhalte schon soweit durch. Kernpunkte, die hoffentlich hängen bleiben, ist, dass die Pipeline eigentlich immer relativ nah an dem ist, was wir hier hatten, dass man immer eine Eingabe hat, eine Verarbeitung, die eher so als Blackbox behandelt werden kann, wo wir einen Haufen von Reglern haben, an denen wir rumspielen können, ohne dass wir unbedingt wissen müssen, welchen Effekt es im Inneren hat. Es reicht, wenn wir den Effekt auf die Ausgabe sehen und die Ausgabe bewerten können, um dann halt schrittweise die Bewertung zu verbessern, so die Ausgabe mehr an eine gewünschte Ausgabe anzunähern. In der Praxis ist es natürlich so, dass es schon sehr wichtig ist, wie die Blackbox aufgebaut ist, wie die Verschaltung der Neuronen im Inneren aussieht. Und das ist auch das, wo wahrscheinlich noch die meisten Verbesserungen in den nächsten Jahren zu beobachten sein werden, dass man bessere Architekturen findet, die besser geeignet sind für bestimmte Problemstellungen. Aber auch selbst wenn man daran nichts ändert, kann man über eine kreativ gewählte Bewertungsfunktion schon sehr interessante Ergebnisse mit solchen Netzen erreichen. Ja, danke. Gibt es Fragen?
Die Bilder werden die sequenziell abgearbeitet oder als ganzes Untersuchungsfeld oder bewertet?
Die Bewertung ist normalerweise für jede Eingabe einzeln gemacht und man verlässt sich halt darauf, dass das statistische Mittel halt auch absinkt, wenn man für jede einzelne Eingabe die Bewertung verbessert.
Ich habe ja pro Bild meine Y-Bilderpunkte.
Ein Bild wird normalerweise als Ganzes eingegeben. Das heißt, man hätte dann normalerweise eine Reihe von Neuronen als Eingabeneuronen definiert. Wenn wir ein Bild mit 100 mal 100 Pixel hätten, die alle Grauwerte darstellen, dann hätten wir halt 100 mal 100 Werte, würden 10.000 Pixel als Eingabepixel, 10.000 Neuronen als Eingabeneuronen definieren, denen wir halt dann diese 10.000 Grauwerte geben und wir haben dann halt auch noch eine Reihe von Neuronen, deren Ausgabesignal quasi wir definieren als Ausgabe des Netzes. Und so können wir das Ganze in einem Rutsch durchrechnen. Ja? Die Veröffentlichung, wo das drin gezeigt wurde, sind noch keine 2 Jahre alt. Insofern gibt es, soweit ich weiß, dafür noch keine Anwendung, zumindest keine, die öffentlich gemacht wurden. Also kann gut sein, dass es schon Firmen gibt, wo versucht wird, das einzusetzen, aber ist mir nicht bekannt. Ja?
Ja, wurden beim Image-Fire davon gesprochen, also von den Lernstunden gesprochen. Wie schnell geht das ungefähr? Also kann man da irgendwie sagen, dass desto mehr das Neuronal-System gelernt hat, desto schneller lernt es dazu? Also, dass es quasi immer schneller lernen kann?
Ein schnelleres Lernen von Schritt zu Schritt würde ja dementsprechend, dass man quasi die Regler weiter dreht pro Schritt. Normalerweise macht man es eher umgekehrt, dass man am Anfang vielleicht größere Veränderungen im Netz vornimmt und später es dann immer langsamer und langsamer verändern lässt, weil man quasi schon näher am Zielwert ist und dann kleinere Schritte nehmen muss, um nicht über das Ziel hinauszuschießen. Also in der Praxis ist die ist das Lernverhalten eher so, dass man, je näher man schon am Ziel ist, desto langsamer geht es voran. Ja?
Sie haben ja gerade was bezüglich der möglichen Anwendungsbereiche gesagt und dass da jetzt noch nicht so viel herumgekommen ist. Wie bewerten Sie denn die möglichen Anwendungsbereiche, wo man sich das vorstellen kann? Gerade auch im Hinblick, dass Daten ja auch diskriminieren können oder klassengesellschaftlichen Einfluss haben?
Ich glaube, für den aktuellen Zeitraum ist das größte Anwendungsgebiet eher die Unterhaltung, also Snapchat-Filter und sowas. Was einfach daran liegt, dass wenn solche Algorithmen dann mal fehlschlagen, wenn da was Blödes rauskommt, dann ist es nicht schlimm. Während wenn sowas in einem selbstfahrenden Auto passieren würde, dass dann von den 1 Million versuchen, dann einer mal fehlschlägt, das natürlich schon viel gravierendere Auswirkungen haben würde. Deswegen denke ich, dass gerade der Unterhaltungsbereich erstmal für eine ganze Weile noch das Hauptanwendungsgebiet sein wird. Oder auch solche Anwendungsgebiete, wo man noch zusätzlich einen Menschen hat, der nochmal drauf guckt. Aber es wird natürlich, je zuverlässiger die Methoden werden, dass auch immer weiter in Bereiche aufgenommen werden, wo es auch sicherheitskritischer wird, insbesondere deshalb, weil man auch jetzt schon in einigen Bereichen Netze hat, die bessere Leistung bringen als Menschen, die man an die Aufgabe setzt. Also bessere Leistung nicht nur im Sinne von schneller, sondern dass sie auch eine bessere Genauigkeit haben. Und das teilweise sogar bei Aufgaben, bei denen es um logisches Denken geht. Und gerade da wird es natürlich gruselig, wenn logische Bewertungen in bestimmten Kontexten von so einer Maschine besser bewertet werden können als von einem Menschen, weil wir damit natürlich auch so langsam unseren Einfluss abschaffen. Und je mehr wir aus der Hand geben, desto gefährlicher wird es natürlich auch, wenn wir nicht mehr wirklich Einblick darin haben, wie es im Inneren abläuft, was im Inneren davon passiert von dem System. Ja?
Wie verhält sich die Qualität des Ergebnisses zu der Menge der Neuronen? Also wenn ich viel mehr Neuronen neben mir nehme, habe ich natürlich längere Rechenzeit, aber ist die Qualität beeinflusst?
Das hängt sehr vom Anwendungsfall ab. In den Anfängen vom maschinellen Lernen über neuronale Netze hatte man eher noch die Philosophie, man möchte möglichst wenig Neuronen, die zumindest gerade so das Ergebnis hinkriegen können, weil man mit wenig Neuronen nicht so leicht Gefahr läuft, dass sie einfach nur genau das, was man ihm gezeigt haben, quasi auswendig lernen, sondern dass dadurch, dass man weniger Neuronen hat, sie gezwungen werden, Kompromisse einzugehen, damit aber allgemeingültigere Regeln finden. Inzwischen geht man eher dahin über, dass man riesige Netze trainiert, dann aber zusätzliche Anforderungen stellt, dass die einzelnen Neuronen zum Beispiel nicht zu stark auf ein einzelnes Trainingsbeispiel reagieren dürfen und damit quasi unterbunden wird, dass man Neuronengruppen hat, die quasi das Auswendiglernen für bestimmte Samples realisieren. Und inzwischen versucht man auch teilweise schon Methoden zu finden, mit denen man auch die Trainingszeit für riesige Netze verringern kann, wo man dann teilweise 1000 Netze nimmt von der Größe, von der man vorher nur eins genommen hat und dann gleich einen Routing-Algorithmus mit reinnimmt, das heißt ein vorgestelltes Netz, das quasi während des Trainings lernt, welches von den anderen Netzen am besten geeignet ist, um die aktuelle Eingabe zu bearbeiten. So dass man quasi dann eine Menge von Expertennetzen hat und ein Netz, das sagt, welcher Experte gerade am besten geeignet ist. Und darüber muss man dann halt nicht alle 1000 Netze gleichzeitig berechnen lassen, sondern dann hat man den Aufwand von effektiv einem Netz und dem Netz, was bestimmt, an welchen Experten es gerade geleitet werden soll. Inzwischen ist man schon in ein- bis zweistelligen Milliardenbereich teilweise. Ja.
Eine andere Frage, was wäre denn eine gute Hardware, um so ein neuronales Netz zu trainieren? Kann das mein Handy von der Rechenleistung, mein Laptop oder brauche ich das?
Können ja, aber es wäre sehr langsam. Der große Vorteil bei den künstlichen neuronalen Netzen, mit denen im Moment so gearbeitet wird, ist, dass sehr viel parallel verarbeitet werden kann. Deswegen sind gerade Grafikkarten im Moment so das Mittel der Wahl, um sowas zu berechnen. Wobei auch einige Chiphersteller jetzt schon dabei sind, spezialisierte Hardware dafür rauszubringen. Und auch von Google sowas in der Cloud angeboten wird, spezialisierte Hardware gerade für das Training von neuronalen Netzen, die damit halt kosteneffizienter ist. Ja?
Gibt es da eine Dokumentation, wenn ich ein neuronales Netzwerk habe, was dann ein Ergebnis hat, wie es da dazu gekommen ist?
Nein. Also es ist, wie gesagt, eine Blackbox, bei der man versuchen kann, mit Hilfsmitteln Rückschlüsse darauf zu ziehen, was jetzt dafür gesorgt hat, dass eine bestimmte Ausgabe passiert. Aber bisher gibt es halt noch viele Ansätze, wo man versucht, sich bessere Visualisierungen dafür geben zu lassen. Aber es ist in der Regel sehr schwer, da tatsächlich brauchbare Informationen rauszukriegen, warum genau das passiert ist, was da passiert ist. Ja?
Eine Anschlussfrage zu, geht die Forschung denn auch in die Richtung, sozusagen, was Sie da angesprochen haben, sozusagen diese Ursache in dem neuronalen Netz nachzugehen, oder ist es sozusagen jetzt über Stand der Dinge, okay, ist es zu schwer für uns, so undurchsichtig, jetzt gucken wir die Anwendung an. Gibt es sozusagen auch Intentionen, dem nachzugehen irgendwie?
Ja, gibt es. Und der Deep Image Prior Ansatz, den ich gezeigt hatte, der wird auch tatsächlich dafür unter anderem verwendet. Ich muss ein bisschen in die Details gehen. In so einem neuronalen Netz für Bildverarbeitung hat man normalerweise Schichten von Neuronen, wo von Schicht zu Schicht Ausgaben erzeugt werden, die dann halt sequenziell eine Schicht nach der anderen verarbeitet werden. Und man kann dann sich zum Beispiel versuchen lassen zu visualisieren, was für Bildmerkmale jetzt für eine bestimmte Schicht relevant waren, worauf die Schicht reagiert hat, indem man mit diesem Deep Image Prior sich Bilder erzeugen lässt, die, wenn man sie in dieses andere Netz reingibt, in der fünften Schicht, wenn wir jetzt die fünfte Schicht betrachten wollen, genau die gleiche Aktivierung erzeugt. Und dadurch, dass wir diesen Deep Image Prior haben, der ja besser dafür geeignet ist, natürlichere Bilder zu erzeugen, kriegen wir damit auch natürliche Bilder, bei denen dann genau die Bildmerkmale hervorgehoben sind, die für diese Schicht von Relevanz waren. Aber das wird noch nicht viel verwendet, soweit ich das gesehen habe.
Keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich für diesen schönen Vortrag und für die vielen Fragen. Hoffe, dass ihr noch lange hier seid, dass ihr morgen vielleicht auch wiederkommt und erinnere nochmal an die Feedback-Bögen, die überall rumliegen.